Ja, die Frage wurde ja schon öfters aufgeworfen heute Morgen. Auf der einen Seite Licht und eine Volksweisheit sagt, und das stimmt ja auch, wo Licht ist, da gibt es auch Schatten. Aber stimmt sie wirklich? Wie gehen wir mit dem Licht auf der einen Seite um und wie passt dieses Licht zu der Situation, in der wir gerade stehen, wo du vielleicht im persönlichen Umfeld stehst? Birgit sprach das Leiden auch dieser Welt heute Morgen schon an. Wenn man Nachrichten hört, kann einem schon bange werden. Wenn man so merkt, was in Deutschland los ist, politisch los ist, wie Menschen auf der Straße stehen, die Gerechtigkeit selbst in die Hand nehmen, Lynchjustiz und ich weiß nicht was, wenn wir den Bogen spannen nach Madaya hin, wo Menschen ausgehungert werden, das ist doch kaum noch zu ertragen. Und wie sieht's bei dir persönlich aus? Wie geht es dir persönlich? Wo sagst du, hier habe ich mein Päckchen zu tragen? Und ich denke, hier könnte jeder etwas erzählen und berichten und sagen, hier zwickt es und hier tut es und hier komme ich nicht klar. Aber wenn wir die Worte von Paulus, die Birgit schon erwähnt hat, auf unser Leben anwenden, uns dem aussetzen und ehrlich zu uns selbst sind, stellen wir fest, dass eben Gottes Licht im Leiden aufleuchtet. Dass Gottes Licht im Leiden aufleuchtet und zur Entfaltung kommen will. Ich lese uns dazu hier aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 6 bis 10. Den Vers 6 haben wir ja schon gehört. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesen Versen geht. Als ich sie so las in der Vorbereitung, mir ist richtig froh geworden. Ich sage ja, und das liebe ich so an der Bibel, sie spricht Klartext. Ich habe das schon öfter mal gesagt, dass sie Klartext spricht. Ja, wir werden verfolgt. Wir sind in Bedrängnis, wir werden auf den Boden geworfen. Es geht nicht immer glatt. Aber in all dem ist Jesus da. Sein Licht strahlt in all dem auf. Herr, das Licht deiner Herrlichkeit oder ehrlich leuchtet auf. Und das ist eigentlich der Sinn unseres Lebens. Paulus schreibt, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, Birgit hat es angedeutet, hier klingen die ersten Worte der Bibel an und Gott sprach, es werde Licht. Er hat Licht in das Dunkel dieser Welt gebracht, er hat Licht auf diese Erde gebracht, er hat das an erster Stelle gestellt, was wir zum Leben brauchen, nämlich das Licht. Wir wissen selbst, wie wichtig das Licht ist in unserem Leben. Wie viele werden in dieser Jahreszeit etwas trübe, werden schwermütig und haben da gefühlsmäßig Schwierigkeiten mit. alles duster um mich herum. Und in Skandinavien wird es ja besonders deutlich, wie wichtig das Licht ist. Wenn sich Menschen so ganz helle Strahler in ihre Wohnungen stellen und sie wenigstens mal stundenweise anmachen, dass das Wohlbefinden wieder steigt. Pflanzen ohne Licht, das geht nicht. Leben ohne Licht ist nicht denkbar, ist nicht möglich. Und derselbe Gott, der das Licht geschaffen hat, der das Licht an das Himmelszelt gesetzt hat, der damit dem Leben allen Ursprung und Grund gegeben hat, der es hervorstrahlen ließ, der hat es auch, und ganz interessant, was Paulus hier schreibt, nicht in meinem Herzen, sondern in unseren Herzen hell werden lassen. Gottes Licht in Form von Jesus Christus strahlt in unseren Herzen auf, strahlt in den Herzen derer auf, die ihr Leben bei Jesus festgemacht haben, die in ihm verankert, die in ihm gegründet, die in ihm verwurzelt sind. Jesus hat es in unseren Herzen, oder Gott hat es durch Jesus in unseren Herzen hell werden lassen. Den Grund des Lebens in uns gelegt. Nicht des biologischen Lebens, sondern das Licht aus der Ewigkeit in die Zeit für die Ewigkeit, in unsere Herzen hinein. Hat das in unsere Herzen hineingelegt, hat es aufleuchten lassen und uns damit das Leben gegeben, dass es zu leben lohnt. Das Licht, das Leben, das in die Ewigkeit hineinmündet. Das seinen Ursprung beim Vater hat, im Jetzt und Hier, und das Ziel in der Ewigkeit beim Vater haben wird. Was eine Perspektive. Leben im Vollsinn, Leben von Gott, Leben für Gott. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ich weiß nicht, wer das Lied kennt. Das Licht, dass Jesus auch sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin es. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid Licht und Salz. Haben wir auch gehört in diesem Reagenzgläschen. Hat mir auch jemand ins Fach gelegt. Ja, du bist Licht, du bist Salz dieser Welt. Jesus in uns, das muss zum Ausdruck kommen, das kommt zum Ausdruck, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Merkt ihr da, wie da was in der Luft liegt? Das hat mich so ein Stück unter Strom gesetzt. Ich habe mir das so bildlich vorgestellt. Wunderbar. In der Person von Jesus Christus den vollen Glanz. Nicht so ein bisschen, entschuldigt, hätte fast Dämmerlicht gesagt, was wir hier haben, was vielleicht als Einschlafbremse dient, sondern das richtige Licht, was so richtig strahlt, was nicht zu übersehen ist. Und dieses Licht, so beschreibt es die Offenbarung, das wird dereinst in der Ewigkeit sein. Wir werden kein Licht mehr brauchen. Die Sonne wird ihren Glanz verlieren, weil der Lebendige auf dem Thron sitzt und von ihm alles Licht kommt und von ihm alles Licht ausgeht. Und das ist Grund, wie ich finde, zur Freude. Gottes Herrlichkeit, die unbeschreiblich ist. Und ich bin gespannt, wie diese Herrlichkeit aussehen wird, wie dieses Licht aussehen wird, das vom Thron Gottes ausgeht. Und das ewige Leben deutlich werden lässt. Diese Herrlichkeit auf der einen Seite, wunderbar, in unseren Herzen. Das ist die Gottesseite, die göttliche Seite. Und dann schwenkt Paulus wieder ins Leben zurück und sagt, ja, das ist die göttliche Seite und hier kommt der Mensch ins Spiel. Hier kommst du ins Spiel. Wir allerdings, so schreibt er es im Vers 7, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, für diesen kostbaren Schatz. An was denkst du, wenn du den kostbaren Schatz hörst? Was ist für dich ein kostbarer Schatz? Wenn man in viele katholische Kirchen geht, in Kathedralen geht, da sind schon Schätze drin verborgen, menschlich gesehen. Wir waren vor 2 Jahren zu unserer Silberhochzeitsreise mal auch in Madrid gewesen und waren im Königspalast. Ja, herrlich, was da für Schätze zu bestaunen sind, die ausgestellt werden, die bewacht werden in der königlichen Kathedrale gleich neben dem Palast. Ein Schatz, ein Prunk kann man sich kaum vorstellen. In prächtigen Gemäuern und dennoch vergänglich. Und dieser alles überragende Schatz, der aus der Ewigkeit, der von Gott herkommt, der uns anvertraut ist, nämlich dieses Licht, dieses Evangelium, ist nur wie, oder sind, wir sind diese zerbrechlichen Gefäße. Autsch, und hier wird's wieder Realität. Diesen Schatz vertraut Jesus uns an, die wir zerbrechlich sind. Wie schnell geht es und wir sind gesundheitlich am Ende. Ein Virus, ein Bakterium wirft uns sowas von aus, oder kann uns sowas von aus der Bahn werfen, dass wir nicht mehr wissen, wer wir überhaupt sind. Krankheiten, die uns außer Gefecht setzen. Leiden, die uns außer Gefecht setzen. Die Sorge in der Familie, wie wird es weitergehen? Die Sorge um den Arbeitsplatz, die uns schier zu fressen drohen. Und dergleichen mehr. Wo geht es hin? Und hier knüpft Paulus an sich an. Ihm, dem man nachsagt, der konnte nicht gerade ausreden. Der von der Gestalt her auch nicht unbedingt der ansehnlichste war. Der sich selbst als eine Ausgeburt bezeichnet. Was muss in diesem Menschen vorgegangen sein? Paulus, merkst du es noch? Der gesteinigt wurde, der Schiffbruch erlitten hat, was denn später noch so dazu kam, aus seinem Leben heraus, der gefangen gesetzt wurde. Und wenn wir in unser eigenes Leben hineinschauen, mit unseren Schwächen, aber auch mit unseren Stärken, und die sollen und dürfen wir hervorheben, guckt auch bitte auf eure Stärken, die ihr habt. Und lasst euch von den Schwächen nicht runterziehen. Lasst euch von euren Gebrechen nicht runterziehen. Vom Leiden umstellt, so sagt es Paulus, aber doch nicht gefangen. Vom Leiden umstellt und doch nicht gefangen. Ja, das sind die Drangsale, die täglich den Dienst des Apostels bestimmen. Ich habe einige genannt. Wir wissen nicht genau, was es war, als er darum gebeten hatte, den Pfahl aus dem Fleisch zu nehmen, wie wir es im Korintherbrief lesen, und Gott sagt, lass dir doch an meiner Gnade genügen. Aber ist das nicht die Lebenseinstellung? Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass das Licht doch raus. Wie oft sehen wir nach menschlichem Ermessen kein Weiterkommen und auch keinen Ausweg mehr. Wir stehen in der Sackgasse und stellen uns die Frage, wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Hat sich Paulus vielleicht auch gefragt. Doch er lässt sich davon nicht gefangen nehmen. Er geht da offen mit um, ja. Er gibt Einblick in sein Leben. Und er schaut nicht wie gebannt auf, ach ich armer Kerl, es geht nicht weiter. Sondern er macht das einzig, wie ich finde, Richtige. Er blickt auf die Kraft Gottes. Er nimmt den Petrus wörtlich, der geschrieben hat, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wo ich schwach bin, da kann Gott so richtig anfangen und richtig seine Kraft zur Entfaltung bringen. Blickt auf die Kraft des Herrn und er hilft durch. Das habe ich in meinem Leben auf mannigfaltige Art erfahren. In Zeiten der Arbeitslosigkeit, wenn das Geld nicht mehr da war, die Kinder hungerten und irgendwas gemacht werden musste. Du nur Ausgaben hast und kaum Einnahmen hast. Nur die Frage stellst, wie geht es weiter? Was wird mit dem Job? Werde ich einen finden? Was ist zu tun? Und dann Hilfe da ist, finanziell, materiell. Menschen, von denen ich es nicht geahnt hätte, die vorbeikommen und gefragt haben, wie können wir euch helfen? Wo ich heute sage, hat Gott Maßarbeit gemacht. Das war präzise. Er hilft durch, das kann ich bezeugen. vom Leiden umstellt, doch nicht gefangen. Das Leiden nicht zum Hauptthema machen. Sonst nimmt es mich gefangen. Es nimmt mir den Verstand. Es raubt mir die klare Sicht. Wie wertvoll ist mir die Aussage von Dietrich Bonhoeffer, den großen Theologen zur Zeit des Dritten Reiches, der den Widerstand geleistet hat, der gefangen gesetzt wurde, der sich bewusst darauf eingelassen hat, wieder zurück in das Nazi-Deutschland zu gehen und in seiner Not dieses Lied schrieb: von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das war sein Bekenntnis in seinem Leiden. Vom Leiden umstellt und doch nicht gefangen, äußerlich vielleicht, aber innerlich frei, den Blick auf Jesus. Der Tod ist mächtig an uns, so sagt es Paulus. Das Leiden tötet, angefangen bei der Gesundheit. Zweifelsohne, die zerrüttet wird und manchmal auch bis zum Nachlassen der geistigen und seelischen Kräfte. Und dennoch hier gilt, aber der Herr ist immer noch größer. Sein Licht ist in mir. Er lebt in mir, so nah ist er mir. Und ganz oft lesen wir gerade von den Menschen, die verfolgt sind, wie sie in der Anbetung stehen. Und ich denke, hier liegt einer der Schlüssel: in die Anbetung gehen. Anbetung bedeutet, ich richte meine Augen auf den Lebendigen. Ich bete ihn an. Ich suche seine Gegenwart. Ich suche seine Nähe. Und ich sage ihm Danke dafür, dass er da ist. Und dass seine Kraft in mir deutlich wird, sichtbar wird. Dass das Licht, was in mir ist, herausgeht. Gott geht mit, vom Leiden umstellt und doch nicht gefangen. Paulus hat den Kopf frei für das Wesentliche. Er hat den Sinn frei für das Wesentliche. Er konzentriert sich ganz auf den Auferstandenen. Im Leiden niedergedrückt, doch nicht verzweifelt. Im Leiden niedergedrückt, doch nicht verzweifelt. Das ist das Lebenszeugnis des Paulus. Ich erlebe immer wieder, dass Leiden, dass Krankheit, dass Nöte nicht unbedingt in Christus münden, auch nicht unbedingt den Glauben stärken, sondern dass es Menschen gibt, die verzweifeln, die sich von Gott abwenden, wenn keine Hoffnung mehr da ist. Ich habe es schon mal erwähnt, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, die mit Jesus, mit dem Glauben nichts anfangen können, nichts anfangen wollen, was das eine Armut ist, die bitter werden, die Gott alles in die Schuhe schieben. Und wie tröstlich es ist, oder wie, ja, ich sag mal, wie schön es zu sehen ist, wie mutmachend es ist, Menschen zu sehen, die ihr Leben bei Gott festgemacht haben, an Jesus festgemacht haben. Die sagen, ja, es geht mir nicht gut. Ich weiß keinen Ausweg mehr. Ich habe den Eindruck, ich komme nicht mehr hoch. Aber ich weiß, dass Jesus dabei ist. Ich weiß, dass er mit mir geht. Und das wird nur in der Realität auch sichtbar. Und genau das lebt Paulus vor. Er weist immer wieder auf den Lebendigen hin. Er weiß um die Herrlichkeit. Er weiß um das Ziel. Er weiß, wo sein Leben endet. Und vielleicht hat er auch schon was von der Offenbarung geahnt, dass kein Leid und kein Geschrei, kein Schmerz mehr da sein wird, wenn wir am Ziel sind. Im Leiden niedergedrückt, doch nicht verzweifelt. Paulus und Silas, sie sitzen im Gefängnis, festgekettet, streng bewacht. Fließendes Wasser von den Wänden vielleicht, ja. Alles andere als hoffnungsvoll die Situation. Und was machen die beiden? Sie feiern Lobpreis. Sie gehen in die Anbetung, mitten im Leiden. Sie verzweifeln nicht. Sie vertrauen ihre Situation dem Lebendigen an. Und wir lesen es, wie Gott eingegriffen hat, wie er die beiden aus dem Gefängnis geführt hat, wie sich Türen geöffnet haben, wie sie in die Freiheit gekommen sind. Das ist keine Vertröstung, das ist Trost, das ist Gewissheit des Glaubens. Und diese beruht auf der Auferstehung von Jesus Christus. Jesus, der selbst angefochten war in seinem Leben, vom Geist in die Wüste geführt, 40 Tage gefastet, dann dem Teufel ausgesetzt und widerstanden. Im Leben abgelehnt, er das Licht der Welt, verhöhnt, verspottet, den Weg bis zum bitteren Ende gegangen, bis zum Tod am Kreuz und danach die Auferstehung. Und auch die leuchtet aus uns heraus. Sie ist diejenige, die uns auferweckt, die in uns zur Vollendung kommt. Wird das in deinem Leben, in meinem Leben sichtbar? Ist das, was aus uns herausstrahlt, wenn wir zeugnishaft Menschen begegnen, in der Familie, in der Nachbarschaft, an der Uni, im Arbeitsplatz, wo auch immer? Die Auferstehung ist die den Glauben tragende Gewissheit der Erwartung, der Darstellung vor dem Thron Gottes, der Lobstunde in der Heilsvollendung. Im Leiden niedergedrückt, doch nicht verzweifelt. Und diese Hoffnung haben wir in Jesus Christus, in diesem Licht, das in unser Herzen hineingestrahlt ist und in uns strahlt, Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Gottes Herrlichkeit, Gottes Licht spiegelt sich im Leiden wider. Und nicht nur im Leiden, auch wenn es uns gut geht, sollen wir uns daran erinnern, dass es ein Geschenk Gottes ist, dass es uns gut geht. Es ist Gnade von ihm. Und auch da gilt, ich bin so dankbar dafür, dass es mir gut geht. Wir haben einige Beispiele heute Morgen gehört, dankbar für Religionsfreiheit. Dankbar, dass es uns als Gemeinde doch relativ gut geht, dass wir ein Gemeindehaus haben, das wir zur Verfügung stellen können, in dem wir Gottesdienste feiern können, wo wir anbeten können. Dankbar sein, dass wir nicht verfolgt werden, dass wir Frieden haben. Auch das sollen wir und dürfen wir nicht vergessen. Und da weist Paulus ganz deutlich darauf hin. Und das ist das, was ich uns wünsche für das neue Jahr, dass wir das durchbuchstabieren, uns immer wieder bewusst machen, auf wessen Seite wir stehen, in wessen Dienst wir stehen, dass das Licht von Jesus Christus in uns leuchtet und dass Jesus uns diesen Weg vorgelebt hat, den er vorgegangen ist, uns Möglichkeiten aufgezeigt hat, wie wir in Nöten bestehen können. Wie oft lesen wir, und Jesus ging an einen stillen Ort, um zu beten. Und als die Not am größten war im Garten Gethsemane, wie er sich Menschen mitnimmt, drei seiner Jünger mitnimmt und sagt, betet. Und er selbst noch weiter ging und den Kontakt zu seinem Vater gesucht hat. Das, finde ich, ist der Schlüssel. Dass in all dem, was wir erleben, dass wir gewiss sind, dass Jesus Christus in uns ist, dass er uns den Weg weist, dass alle Hilfe von ihm kommt. Und nochmal ins Bild zu gehen von dem Licht, dass er uns heimleuchtet. Heimleuchtet zum Vater in die Ewigkeit. Und diesem großen Gott anbefohlen, Gottes Segen euch, wenn wir dieses Licht Gottes weitertragen, weitergeben, es bezeugen in unserem Alltag, da wo wir sind, so wie es uns geht, zu seiner Ehre, zum Lob Gottes und zum Heil der Menschen, die um uns sind und zum Heil unserer selbst. Amen.